Anfang Jahr sind wir in diese Predigtreihe gestartet, ganz nah an seinem Herzschlag. Und heute lautet das Thema das unbestechliche Herz von Jesus. Und es ist bereits schon das 8. Thema. Und ich habe gedacht, es ist ein guter Moment, bevor wir jetzt einsteigen in dieses Thema, dass wir uns kurz nochmals bewusst machen, um was geht es eigentlich in dieser Predigtreihe. Was ist das Ziel dieser Predigtreihe? Es ist genau jetzt ein Jahr her, möcht ihr noch erinnern, in der letzten Woche ein Jahr, als der Lockdown kam. Das Leben fast stillstand, auch die Gottesdienste abgesagt werden mussten. Und seither ist Covid-19 ein Dauerthema bei uns allen. Wir haben wieder mit Spannung erwartet, was macht jetzt der Bundesrat am Freitag? Ein Thema, das auch die Emotionen hochgehen lässt, auch bei mir. Ich habe mich oft auch schon genervt über die Situation. Man kann sich sogar in die Haare geraten, ob Corona. Und so haben wir uns gesagt, es gibt etwas, das ist noch wichtiger als Covid-19, nämlich wenn wir uns mit dem Herzen von Jesus beschäftigen. Das bringt uns weiter. Wenn wir uns mit dem Herzschlag von Jesus beschäftigen, merken wir sofort, dieser Herzschlag ist so anders als unser normaler menschlicher Herzschlag. Jesus reagiert so anders als wir. Jesus handelt so anders, er redet so anders wie wir. Und das Schöne daran ist, wenn wir unser Herz öffnen für den Herzschlag von Jesus, ehrlich öffnen, dann werden wir automatisch positiv verändert. Und möge das heute Morgen wieder ein kleines Stück bei mir, bei uns allen geschehen. Das unbestechliche Herz von Jesus. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist denn dieses Herz unbestechlich? Es gibt eine ganz einfache Antwort, weil sein Herz voller Liebe ist. Deshalb ist sein Herz auch unbestechlich. Mit wie viel Liebe, das Evangelium ist davon voll, mit wie viel Liebe, wir haben schon gehört, angesprochen, Zachäus, mit wie viel Liebe muss Jesus wohl diesen Zachäus da auf dem Baum angeschaut haben, dieser arme Reiche, der nur seinen Reichtum hatte. Aber mit wie viel Liebe muss Jesus ihn angeschaut haben, dass er gesagt hat, die Hälfte meines Vermögens verschenke ich an die Armen und wo ich betrogen habe, gebe ich das vierfach zurück. Wenn die Geschichte lest, Jesus hat ihm das nicht befohlen. Jesus hat ihm nicht gesagt, das zu tun. Ja, warum macht er es dann? Warum? Weil er den Herzschlag vom liebenden Herz von Jesus spürte, das gleichzeitig eben auch unbestechlich ist. Und ich denke an die stadtbekannte Prostituierte, die die Füße von Jesus mit teuerstem Parfüm salbte. Ich habe heute Morgen früh noch nachgeschaut, Fachleute sagen, dieses Parfüm, das wäre ein Jahreslohn eines Tagelöhners gewesen, ein Jahreslohn. Wertvollste Gewürze, Salböl, wahrscheinlich aus Indien importiert. Warum macht diese Frau das? Salbt die Füße von Jesus, ist doch Verschwendung. Warum? Weil sie überwältigt war von der reinen Liebe von diesem Jesus. Weil ihr bewusst geworden ist, da ist mal einer, der nichts Schmutziges von mir will. Dieser Jesus ist einer, dem kann ich mich wirklich vorbehaltlos anvertrauen. Oder mit was für einem Herz voll Liebe muss Jesus den Petrus angeschaut haben, nachdem er ihn verraten hat. Dieser hartgesottene Fischer vom Galiläischen Meer, das war kein sentimentaler Typ. Aber mit wie viel Liebe muss Jesus diesen Petrus nach dem Verrat angeschaut haben, dass er in Tränen ausgebrochen ist. Und man hört keinen Vorwurf von Jesus. Und vielleicht ist in der letzten Woche auch bei dir einiges schiefgelaufen. Vielleicht fühlst du dich als totaler Versager, bist innerlich am Boden. lass es jetzt sagen, dass Jesus auch dich anschaut mit einem Herzen voller Liebe. Ganz nah den Herzschlag von Jesus spüren, das erleben wir dann, wenn wir die Evangelien lesen. Und da kommen wir nicht aus dem Staunen heraus. Dieses Herz voll Liebe. Es ist wirklich, Jesus hat ein Herz gefüllt mit absoluter Liebe. Jesus ist der Einzige, der die Menschen liebt, ohne Bedingungen. Jesus ist Liebe in Person. Und die Liebe von Jesus, die ist unaufhörlich. Kennt ihr dieses Lied? Das ist doch der große Renner. Nach dem sehnen wir uns doch alle.
Was wünsch ich mir? Ewige Liebe.
Das ist Jesus. Kennt ihr dieses Lied? Mir gefällt das unglaublich gut, dieses Lied. Weil es heißt, von dieser Liebe, die wir kennen in dieser Welt, das ist wie eine Kerze, die abbrennt. Und manchmal haut sie einfach ab, singt Paddy Bernhardt. Und die Sehnsucht ist von jedem von uns nach ewiger Liebe. Und Jesus ist diese ewige Liebe, die nicht aufhört in Person. Aber diese Liebe von Jesus ist eben mehr als Erotik. Diese Liebe von Jesus ist mehr als Mutterliebe. Wahrscheinlich eine der größten Lieben, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Aber auch die tiefste Mutterliebe, die stößt irgendwann an Grenzen. Die Liebe von Jesus ist auch mehr als Freundesliebe. Das ist ja sehr wertvoll. Aber auch die tiefste Freundesliebe ist irgendwann und irgendwo an Bedingungen geknüpft. Jesus ist der Einzige, der die Menschen liebt, ohne Bedingungen. Und wisst ihr, wo wir den Herzschlag, den liebenden Herzschlag von Jesus am deutlichsten oder am stärksten spüren, wisst ihr wo? Wenn wir unter dem Kreuz stehen. Und wenn wir unter das Kreuz stehen und stille werden, dann merken wir immer mehr, Jesus, eigentlich müsste ich da hangen. Aber du hast getragen für mich, was ich verbrochen habe. Und ich lade euch nochmals ein für diesen Gottesdienst oder die zwei Gottesdienste Karfreitag. Da wollen wir das tun, miteinander unter das Kreuz von Jesus stehen. Das Thema heißt Kreuz und Klavier. Modern bis klassisch. Filmausschnitte, Bibeltexte. Ihr könnt euch übrigens jetzt schon anmelden unter diesem Flyer auf der Homepage für diese Gottesdienste, wo wir miteinander diese Liebe von Jesus in uns aufnehmen wollen, unter dem Kreuz. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Weil das Herz von Jesus konsequent voll Liebe ist, deshalb ist es auch konsequent unbestechlich. Das ist der Befund des Neuen Testamentes. Ich weiß, es ist nicht ganz trendig, das zu betonen, aber das ist der Befund des Neuen Testamentes. Ich sage es noch einmal, weil das Herz von Jesus konsequent voller Liebe ist, ist sein Herz auch konsequent unbestechlich. Sonst wäre Jesus nur ein religiöser Waschlappen, nur ein religiöser Hampelmann. Wenn das nicht so wäre, dann wäre die Liebe von Jesus letztendlich lächerlich. Und unglaubwürdig. Und Jannik Rath ist jetzt bereit. Wir mussten einiges umstellen, auch wegen Corona in dieser Predigtreihe. Aber er ist bereit, danke vielmals, uns einige Beispiele exemplarisch kurz jetzt aufzuzeigen vom unbestechlichen Herzen von Jesus.
Wir sehen, dass Jesus konsequent in seiner Liebe ist. Aber wichtig ist, dass wir daraus nicht einfach schließen können, dass Jesus einfach zum Beispiel jeden in den Himmel aufnimmt. Seine Gnade ist für die, die sich zu ihm bekennen. Das wird sehr deutlich am Beispiel von Nikodemus. Nikodemus, einer der obersten Juden zu der Zeit von Jesus, kam zu Jesus bei Nacht und fragt ihn, wie man in das Himmelreich kommen kann. Und Jesus erklärt ihm das und er sagt ihm, Nikodemus, du musst von Neuem wiedergeboren werden. Also du brauchst eine Wiedergeburt. Wer also nicht seine Sünden bekannt hat und Jesus nicht als Herrn in sein Leben hineinlässt, kann nicht in den Himmel kommen, sagt Jesus hier. Jesus zeigt sehr deutlich auf, dass die Liebe nicht einfach über Sünden hinwegsieht. Für das ewige Leben braucht man die Vergebung Gottes. Diese bekommt der Mensch geschenkt, auch bei der Wiedergeburt. Doch für eine Wiedergeburt kann es auch irgendwann einmal zu spät sein. Das zeigt Jesus auch ganz eindrücklich an verschiedenen Beispielen aus Gleichnissen. Eines davon steht in Matthäus 22. Jesus vergleicht dort das Reich der Himmel mit einem König, der ein Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitet. Dieser lud verschiedene Personen zu dieser Hochzeit ein, aber sie wollten nicht kommen. Weil die Gäste nicht kommen wollten, lud er einfach Leute, die auf der Straße unterwegs waren, ein. Und viele folgten dieser Einladung. Als der Saal voll war, kam der König und betrachtete sich die Gäste, wie sie gekleidet waren. Und etwas fiel ihm auf bei einem Gast. Er hatte keine Hochzeitskleider an. Der König ließ diesen Gast an Füßen und Händen binden und die Knechte warfen ihn aus dem Saal. Einerseits zeigt dieses Gleichnis, dass wir, wenn wir im Endgericht vor Gott bestehen wollen, ein solches Hochzeitskleid benötigen. Es steht, wie schon zuvor erwähnt, bei Nikodemus für die Wiedergeburt. Auf der anderen Seite zeigt dieses Gleichnis aber auch, dass dieser Gast nicht vorbereitet war. Alle anderen hatten ein Hochzeitsgewand. Er hat es versäumt, dieses Hochzeitsgewand zu bekommen, Gott um Vergebung zu bitten. Es gibt also eine Zeit, in der es zu spät ist, zu Gott umzukehren. Und über diese, die nicht umkehren, sagt Jesus die krassen Worte aus Matthäus 22, Vers 13. Bindet ihn mit Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Die Liebe von Jesus ist also konsequent, aber auch konsequent unbestechlich. Zum Beispiel Halbheiten sind für Jesus auch ein No-Go. Das sagt er ganz klar, als er über die Bedingungen der Nachfolge spricht. Da sagt er in Lukas 14, Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ein echter Nachfolger von Jesus kennzeichnet sich dadurch, dass er Jesus an höchster Stelle in seinem Leben steht. So wie wir es letzte Woche vielleicht auch schon von Manuel gehört haben. Jesus hat den höchsten Preis für uns bezahlt. Deshalb soll ihm der höchste Platz in unserem Leben gehören. Wir sollen keine halben Sachen machen. Jesus, wenn du Jesus folgen willst, geht das nur ganz, also zu 100% oder gar nicht.
Sage es noch einmal, weil sein Herz, das Herz von Jesus, konsequent voll Liebe ist, ist sein Herz auch konsequent unbestechlich. Und ich möchte hier noch einen dritten Aspekt anführen. Ihr merkt, Jesus spricht in diesem Bereich nicht durch die Blume. Und so möchte ich einen dritten Aspekt ansprechen, den Jesus immer wieder betont hat, nämlich den Aspekt, ich sage es noch einmal, weil sein Herz konsequent voll Liebe ist, verträgt diese Liebe auch keine Heuchelei. Das hat Jesus immer wieder betont, immer wieder. Und besonders gegenüber einer Gruppe. Wir wissen, welche Gruppe, ihr seht sie da vorne schon. Gegenüber den Frömmsten der Frommen. Es gibt viele Bibelstellen. Ich habe nur eine jetzt ausgesucht, stellvertretend für mehrere Bibelstellen aus Matthäus 23, wo Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer und Heuchler. Und dann sagt er, ihr reinigt das Äußere, euer Becher und Schüsseln, die ihr habt im Haushalt, aber euer Innerstes ist gefüllt von Raubgier und unbeherrschtem Trieb. Das ist nicht durch die Blume gesprochen. Und ich denke, es lohnt sich mal kurz die Frage zu stellen, was war denn eigentlich so schlecht an diesen Pharisäern? Wenn man dieser Frage nachgeht, kommt man auf eine ganz interessante Antwort. Da kommen wir auf die Antwort, dass Jesus und die Pharisäer eigentlich gar nicht so weit auseinander lagen. Im Gegensatz das Verhältnis zu den Sadduzäern, also da hatte Jesus wenig gemeinsam, da verband ihn wenig mit diesen liberalen Sadduzäern. Aber bei den Pharisäern war das anders. Es gab auch mehrere Pharisäer, die große Sympathien hatten zu Jesus. Einer wurde bereits erwähnt von Yannick, dieser Nikodemus war auch ein Pharisäer. Und es ist interessant, Jesus kritisiert die Pharisäer nicht, wie sie die Tora ausgelegt haben. Jesus sagt sogar, alles, was sie, die Pharisäer, euch sagen, das tut. Diese Pharisäerbewegung, die hatte eigentlich einen ganz guten Start und ein ganz gutes Anliegen. Und das Anliegen war, das Volk Israel zu bewahren. Das war in der Geschichte immer so beim Volk Israel, wenn es ihnen schlecht ging, dann riefen sie zu Gott, suchten seine Nähe, dann ging es ihnen gut, dann fielen sie wieder ab von Gott, dann ging es ihnen wieder schlecht, dann haben sie wieder die Nähe Gottes gesucht, dann ging es wieder gut, dann sind sie wieder abgefallen. Im Alten Testament sehen wir dauernd diese Wellenlinie. Und dann kamen die Pharisäer und die haben gesagt, das soll nicht mehr passieren. Und haben in guter Absicht dem Wort Gottes noch viele zusätzliche Gebote hinzugefügt, eben dass das nicht mehr passiert, dieses dauernd Abfallen, wenn es uns gut geht. Also sie hatten einen guten Start, mit edlen Zielen. Am Anfang war die Pharisäerbewegung eine sehr leidenschaftliche Glaubensbewegung. Aber was war passiert? Es ist das passiert, was bis heute sich zigfach wiederholt hat in der Geschichte. Nämlich das innere Feuer vor Gott erlahmte mit den Jahren. Die Pharisäer wurden nachlässig in der Beziehung zu Gott und begannen dann in faulen Kompromissen zu leben. Sie haben dieses Vakuum dann ausgefüllt, das entstanden ist im Innersten drin mit viel äußerer und religiöser Betriebsamkeit. Deshalb sagt Jesus hier zu dem Pharisäer, ihr reinigt das Äußere, Becher und Schüsseln. Es gibt zum Beispiel im Talmud eine Regel, wenn ein Jude ein Küchengerät oder sonst eine Schüssel kauft von einem Heiden, muss er aufpassen, dass er nicht unrein wird dadurch. Und deshalb die Vorschrift, bevor man das Gerät in Betrieb nimmt im Haushalt oder sonst im Alltag, muss es abgebrüht werden mit Wasser, also ausgekocht, kocht werden oder ausgeglüht werden mit Feuer. Das meint hier Jesus. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber euer Innerstes ist gefüllt mit Raubgier und unbeherrschtem Trieb. Ihr seid begierig nach Geld, ihr seid begierig nach Ansehen. Ihr habt's gern, wenn ihr gegrüßt werdet auf den Märkten, wenn ihr mit schönen Gewändern umherlauft. Ihr sitzt gerne oben an den Tischen. Von Geldgier redet Jesus immer wieder im Zusammenhang vor den Pharisäern. Aber euer Innerstes ist auch gefüllt mit unbeherrschtem Trieb. Hier ist im Griechischen auch der sexuelle Bereich mit eingeschlossen. Es gab übrigens damals so eine angesehene Pharisäerschule mit dem bekannten Rabbiner Hillel hieß der. Und der hat den Ehebruch damals ganz leicht gemacht. Er hat eine komplizierte Auslegung gemacht von 5. Mose 24,1, wo man einen Scheidebrief geben kann dem Ehepartner, wenn man etwas Anstößiges findet. Und er hat das so ausgelegt, wenn deine Frau dir das Essen versalzt, dann kannst du sie entlassen und mit einer anderen durchbrennen. Oder wenn du deine Frau plötzlich hässlich findest, das ist auch etwas Anstößiges, haben sie das so ausgelegt. Also wenn sie nicht mehr so schön ist im Alter, vielleicht sexuell nicht mehr so attraktiv wirkt, dann kannst du sie einfach entlassen und mit einer Jüngeren durchbrennen. Angesehene Rabbinerschule der Pharisäer von diesem bekannten Hillel. Und deshalb sagt Jesus so krasse Worte über die Pharisäer. Ich sage es noch einmal, weil sein liebendes Herz die Heuchelei nicht verträgt. Und jetzt stehen wir vor die Frage, was bedeutet denn das für mich oder was bedeutet denn das für uns? Wir sind ja manchmal geneigt, schnell einmal zu sagen, ja, dieser und jener ist ein Pharisäer. Aber was bedeutet das für uns? Ich glaube, wir alle sind immer wieder in Gefahr und ich schließe mich da auch voll mit ein. Wir alle sind in Gefahr, wenn wir Jesus einmal aufgenommen haben, sind wir in Gefahr, dass mit den Jahren des Christseins das Feuer immer mehr plötzlich erlahmt. Dass wir die Jesus-Beziehung vernachlässigen und dass wir denn genau wie die Pharisäer in Gefahr sind, faule Kompromisse zu machen in unserem inneren Leben oder eben in Heuchelei abzurutschen. Und die Frage ist, wie können wir dem vorbeugen? Gibt es eine gesunde Prävention dagegen? Gibt es das? Ja, das gibt es. Ich möchte zum Schluss der Predigt ein Präventionsmittel auf den Tisch legen und uns allen mitgeben für den Alltag. Und zwar ein Präventionsmittel dagegen von Jesus Christus selber. Es ist nur in einem Satz zusammengefasst. Jesus sagt im Lukas 12, Vers 36, seid wie Menschen, die ihrem Herrn sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Aus Zeitgründen ist es ja unmöglich, all diese Hintergründe dieses Satzes auszuleuchten. Natürlich kann man das auch auf die Wiederkunft von Jesus beziehen. Aber dieser Satz, der gilt auch generell. Zum Beispiel im Sendschreiben an Laodicea finden wir auch ähnliche Gedanken. Da wird uns gesagt, dass Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das wird an Christen gesagt. Das auch generell, wie hier. Seid Menschen, die ihrem Herrn sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Wisst ihr, welches Bild mir da in den Sinn gekommen ist, als ich über diesen Satz sinnierte? Eine Situation, die ihr bestimmt auch schon erlebt habt. Es klingelt unerwartet an unserer Haustür und wir sagen, oh Schreck, wer kommt auf Besuch? Niemand hat sich angemeldet und wir erschrecken, als es klingelt an der Wohnungstür. Ich bin ja noch im Nachthemd. Ich bin ja nicht gekämmt und gepudert. In unserem Haushalt sieht es noch so aus. Kennt ihr das? Und es klingelt, Besuch kommt. Was macht ihr? Wisst ihr, was ich jeweils mache in solchen Situationen? Ich sage, Schatz, geh du mal an die Tür. Dann kann ich noch das Pyjama ausziehen, versäume den Besuch noch ein bisschen an der Haustüre, dann kann ich noch einige Dinge in Ordnung bringen, Geschirr wegräumen und die Stube aufräumen und mich ein bisschen noch kämmen. Ich habe schon eine Kappe angezogen, weil es nicht mehr reichte, weil die Haare überall hingestanden sind. Und Schatz, geh du mal an die Tür. Und da komme ich dann nach, muss mir ein bisschen Zeit geben. Kennt ihr das? Und jetzt sagt Jesus, seid die Menschen, die ihrem Herrn sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Ja, was müssen wir denn tun, dass wir Jesus jederzeit sofort die Tür aufmachen können? Was müssen wir tun? Es ist eigentlich so einfach. Was sollen wir tun? Darauf achten, dass wir immer Ordnung haben. Darauf achten, dass wir immer aufgeräumt haben in unserem Innenleben, in unserem Gedankenleben. Hab das versucht, ein bisschen grafisch zu anschaulich zu machen. Es ist ganz normal, dass sich in unserem Herzen immer wieder auch ungute Gedanken einnisten wollen. Das ist einfach so. Das wird erst im Himmel anders sein. Warum? Die Bibel hat ein kleines Wort, das das erklärt, warum das so, weil auch der gläubige Christ immer noch sein Fleisch hat. Im Griechischen heißt Sarx. Das heißt, wir bleiben versuchlich. Vielleicht ist das das Mühsame am Christensein. Wir bleiben versuchlich bis zum Ende unseres Lebens. Das hört erst im Himmel auf. Dass da manchmal Gedanken kommen, wir haben die gar nicht gefragt, wir wollen die eigentlich gar nicht. Die kommen einfach und wollen sich einnisten. Zum Beispiel unreine Gedanken. Es ist ja immer noch Corona-Zeit und ich sage euch ganz ehrlich, in der Corona-Zeit sehe ich mir auch etwas mehr Filme an am Abend als früher, weil man ein bisschen mehr Zeit hat. Früher und jetzt hatte ich kürzlich einen Film angeschaut, so im Fernsehen, ganz normale Zeit, nicht nach Mitternacht. Und dieser Film handelte davon, dass ein Mann versucht hat, so viele Frauen wie möglich zu verführen. Also man sah nicht viel, es war ja um 8, 9 Uhr, nicht nach Mitternacht. Aber ich habe bei mir da gemerkt, das löst irgendetwas aus. Und ich habe gemerkt, es braucht von mir jetzt eine Entscheidung. Es braucht jetzt von mir eine Weichenstellung. Ich kann das einfach laufen lassen. Und das wäre die Folge davon, wenn ich das laufen lasse. Ja, es gibt ja haufenweise Datenbanken, wo noch stärkere Filme in diese Richtung gehen. Das könnte ich machen. Und was passiert? Irgendwie wird meine Fantasie belastet. Und ich musste die Entscheidung, wollte auch die Entscheidung treffen. Nein, ich will das nicht. Ich will meine Fantasie nicht verunreinigen. Ich will Ordnung halten in meinen Gedanken. Aber ich muss etwas tun. Wenn ich das einfach laufen lasse, dann werde ich ein Gebundener von unreinen Fantasien. Oder ein anderes Beispiel, was wir alle kennen, wir sind enttäuscht worden, wir sind verletzt worden. Und was passiert, was da zur Tür reinkommt? Automatisch, ob wir das wollen oder nicht, es kommt Groll in unser Herz und wir können das kultivieren. Und es wächst eine bittere Wurzel auf und dieses Gift verbreiten wir dann schnell auf andere Leute. Es steht Unordnung in unserem Herzen, Bitterkeit, Unfriede. Es gibt vielleicht auch Heuchelei. Dir gilt es wieder, Weichen zu stellen. Jemand, der heute Morgen da sitzt, ich sage jetzt den Namen nicht, hat mir mal bei einem Besuch erklärt, wo wir auf dieses Thema kommen, ist eine Person, die viel Schweres erlebt hat in ihrem Leben, hat mir gesagt, wenn Groll aufkommt in meinem Herzen gegenüber anderen Menschen, dann sage ich immer, ich lasse das nicht ein in mein Herz einnisten. Ich gebe das sofort Jesus ab. Hier, aufgeräumt. Ordnung. Vielleicht denkst du, und ich weiß, viele Christen denken so, ja, aber das ist doch schwierig, Ordnung zu haben im Innenleben, Ordnung zu haben in meinem Gedankenhaushalt. Vielleicht sagst du so, ja, das tönt ja alles so schön, aber das ist unmöglich. Ist es wirklich unmöglich? Ist es wirklich unmöglich? Wenn es doch möglich ist, dann ist die Frage, wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Es ist tatsächlich unmöglich, mit eigener Kraft dagegen zu kämpfen. Das ist wirklich unmöglich. Aber es ist möglich, und jetzt sind wir am Anfang der Predigt, durch das liebende Herz von Jesus. Denn von seiner Liebestat am Kreuz, da geht eine reinigende, da geht eine ordnende Kraft aus. Und diese Kraft dürfen wir beanspruchen, genau in diesen Momenten. blende euch noch einen Vers ein, wo uns das ganz deutlich gesagt wird. Ein ganz einfacher Bibelvers, der mir schon oft eine große Hilfe war, wo es heißt, das Blut von Jesus, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Ist euch ein Wort aufgefallen, das ganz besonders ist? Ich habe es ja schon fett geschrieben. Es heißt nicht, das Blut von Jesus hat mich gereinigt, was die Vergangenheit betrifft. Es heißt auch nicht, das Blut von Jesus wird mich im Himmel einmal reinigen von aller Sünde. Achtet euch, was hier steht, und das steht auch so im Grundtext. Gegenwart. Das Blut von Jesus reinigt uns von aller Sünde. Warum ist es so geschrieben? Dass wir das beanspruchen können, hier, wenn solche Gedanken, genau hier. Ich habe das seit Jahren versucht einzuüben, und es gibt nie einen Automatismus, wenn so schlechte Gedanken kommen. Das ist ja kein langer Bibelvers. Das Blut von Jesus reinigt mich davon. Manchmal kommen sie ja nochmals. Dann halt nochmals in Gedanken. Das Blut von Jesus reinigt mich davon. Hilf mir, das Ordnung zu halten, dass es nicht in Groll aus einmündet. Und vielleicht noch zum dritten Mal. Es kommt wieder. Das Blut von Jesus reinigt mich in dem Moment von diesen Dingen. Und was passiert? Es nistet sich nicht ein. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Wenn wir es einfach laufen lassen, diese negativen Gedanken, gibt es eben diese Unordnung. Im 2. Korinther 10 steht sogar, es werden zu Gedankenfestungen. Ich mache mir auch mal eine Predigt dazu. Es kann sich verfestigen zu einer Festung. Und im Herzen ist Bitterkeit, Unfriede, Belastungen und letztendlich auch Heuchelei. Wir müssen das irgendwie zudecken. Und wenn wir es immer wieder lernen, das Blut von Jesus reinigt mich, das einzuordnen, aufzuräumen, da erleben wir Friede. Da behalten wir auch ein gutes Gewissen. Und da sind wir auch fähig für Gemeinschaft. So heißt ja der ganze Vers, der fängt ja anders an. Da heißt es, wenn wir im Lichte wandeln, das heißt, wenn wir aufgeräumt haben in unserem Innersten, in unserem Haus, Gedankenhaushalt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und dann kommt eigentlich erst, und das Blut von Jesus, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Frei von Heuchelei. Amen. Wenn ihr gerne diese Gedanken oder diese Predigt auch vertiefen wollt, es gibt wieder einen Predigtflyer draußen im Foyer, liegen einige. Er ist auch schon aufgeschaltet auf unserer Homepage. Da gibt es noch viele Parallelstellen, wo ihr diese Gedanken auch noch vertiefen könnt zum unbestechlichen Herz von Jesus. Jetzt möchte ich euch einladen, dass wir zum Schluss aufstehen und mit diesem Jesus reden. Das ist ein Riesenprivileg. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Herz voll ist von konsequenter Liebe. Ja, wir kommen zum Staunen nicht heraus. Wenn wir uns mit deinem Herzen beschäftigen, sehen wir, du bist Liebe in Person. Und bei dir finden wir sogar ewige Liebe, andauernde Liebe. Danke vielmals, dass wir diese Liebe erfahren durften. Und dass diese Liebe noch heute erfahrbar ist für jeden, der das wünscht. Der Jesus, uns ist auch bewusst geworden, dass deine Liebe unbestechlich ist. Dass bei dir und deiner Liebe kein Raum ist für Heuchelei. Und deshalb hilf uns, dass wir Ordnung halten können in unseren Gedanken. Dass sich nicht Dinge einnisten können, die uns belasten oder die auch andere belasten. Sondern dass deine Liebe pulsieren kann. Und Herr Jesus, danke vielmal, dass dein Blut noch heute reinigt und dass wir das im Alltag beanspruchen dürfen. Und wir bitten dich auch gemeinsam für die Schwachen unter uns, auch die Kranken, lass sie einfach diese reinigende Kraft erfahren. Auch deine Liebe und Geborgenheit heute und dieser Woche in besonderer Weise erfahren. Amen.